Eine Trainerentlassung nach 3 Spieltagen, das ist nicht so ganz Alltagsgeschäft im Bundesliga-Bereich. Und deswegen wollen wir jetzt darüber sprechen, was ist los bei Borussia Mönchengladbach. Mein Gast ist Yannick Sorgatz, Chefreporter für Gladbach bei der Rheinischen Post. Und jetzt geht's los.
Und nun der Rasenfunk.
Ich mag das nicht, ich halte das nicht mehr aus, ich will das nicht mehr sehen, aber sie haben ein Tor gemacht, ich glaube es nicht, aber der Ball ist drin.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Yannick, schön, dass du da bist.
Ja, hi Max.
Sagen wir mal, was ist denn jetzt eigentlich anders bei der Borussia? Warum musste jetzt Gerardo Seoane entlassen werden?
Ja, das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, wenngleich ich, wenn wir jetzt das ganz große Bild sehen, der Meinung bin, dass es überfällig und richtig war. Wenn man sich jetzt aber so ein kleines Zeitfenster anschaut, denkt man sich so, ja okay, warum denn jetzt? Also das hätte man ja auch vor einem Jahr, vor 3 Monaten haben können, vor 9 Monaten, nee, vor 9 nicht, 11 oder was auch immer, aber man hätte andere Zeitpunkte gefunden, weil ja die Verantwortlichen sich schon ganz klar dazu entschieden haben, nach der vergangenen Saison, nach diesem Absturz von Platz 5 auf 10 im Endspurt, nach diesem 7 sieglosen Spiel mit ihm weiterzumachen, ihm die Vorbereitung zu geben, ihn in die Saison starten zu lassen, den Kader ja weiter umzubauen, 6 Zugänge, 9 Abgänge, teilweise dann eben temporär durch Laien. Deswegen kann man diese Frage schon stellen, weil so ein bisschen wirkt es jetzt ja so, als wenn doch ein wirklich katastrophales Spiel den Ausschlag gegeben hätte. Bei einem Verein, der sagt, auf Ergebnisse schaut er schon, auch sehr intensiv, aber eben nicht nur. Nachdem man ja auch dieses 0-0 gegen Hamburg und das 0-1 gegen Stuttgart gar nicht mal schön geredet hatte, sondern auf realistische Weise irgendwie auch als okay eingeordnet hatte. Deswegen, Roland Wirkus hat gesagt, der Glaube ist entschwunden, dass das noch was werden kann mit Seoane und so ein bisschen kann man sich hier hinter dem Wort Glaube verstecken, weil wenn es eine Glaubensfrage ist, dann ist das ja sein Glaube und nicht meiner. Andere hätten vielleicht geglaubt, es hätte andere Zeitpunkte gegeben, die besser gewesen wären. Und dann ist das jetzt letztlich der Punkt, dass der Glaube bei Borussia Mönchengladbach und denen, die das ja nun mal zu entscheiden haben, nicht mehr da ist.
Mit natürlich katastrophalen Konsequenzen, denn ein Trainerwechsel nach der letzten Saison wäre natürlich viel besser gewesen als jetzt einer nach dem 3. Spieltag. Wenn Roland Wirkus sagt, der Glaube ist nicht mehr da, von wem spricht er da? Das ist jetzt natürlich eine Glaubensfrage deinerseits. Spricht er da wirklich von sich oder geht es vielleicht eher ums Präsidium?
Ich gucke, dass ich nicht so der Vatikan-Reporter jetzt werde, ne, wenn wir über den Glauben reden. Ja, vielleicht so eine Summe von entschwundenem Glauben. Also weiß nicht, ob man das irgendwie beziffern und messen kann, aber es ist einfach gekippt, würde ich sagen. Oder weiß nicht, das Fass ist übergelaufen. Da können wir jetzt ganz viele Sprachbilder wahrscheinlich benutzen. Ein Punkt erreicht, der anscheinend im Verein vorher nicht erreicht war, dass eben der Druck auch intern durch die Gremien und so weiter so groß war, dass man gesagt hat, man muss jetzt diesen Schritt machen. Diese Tendenzen, je nachdem, welches Gremium man jetzt nimmt, die hat es schon gegeben. Zum Beispiel haben wir gehört, dass der Aufsichtsrat jetzt deutlich früher schon sich eher von Seoane abgewendet hat oder der Glaube da nicht mehr so vorhanden war. Jetzt ist es dann eine Summe wahrscheinlich aus allen Faktoren, aber ich gebe dir komplett recht, das jetzt nach 3 Spieltagen zu machen und trotzdem nur die 2. Trainerentlassung zu vollziehen in der Bundesliga, okay, das ist einfach eine Kuriosität. Das ist schon schwierig strategisch, weil man ihm ja nun die ganze Vorbereitung Rückendeckung gegeben hat, weil man auch gar keine Zweifel hat durchklingen lassen. Man hat ja auch in der Kommunikation jetzt nicht irgendwie die, sag ich mal, Daumenschrauben angezogen und gesagt, nee, das muss jetzt aber auch direkt fluppen. Wir hatten vergangene Woche ja in der RP ein Interview mit Roland Wirkus, in dem es um den Stand der Dinge ging nach der Transferperiode, die Erwartungen für die Saison, und da hat er wortwörtlich eben betont, man will diesen Weg mit dem Trainer weitergehen. Es geht nicht nur um Ergebnisse, sondern auch um Entwicklungen. Die sieht er positiv. Naja, und 4 Tage später ist der Trainer weg. Das, also, ist immer die Frage natürlich, wie transparent und ehrlich das dann in so einem Interview sein kann. Aber wenn wir das jetzt eben die Realität abgleichen mit dem da gesprochenen Wort, da klafft schon eine große Lücke.
Aber das ist schon einigermaßen kurios. Und ist denn irgendwas in der Vorbereitung vorgefallen, von dem wir erst jetzt wissen, was das noch vielleicht erklären könnte, warum sich da so schnell die Meinung dreht?
Also es gab jetzt keine öffentlichen Vorfälle. Es gibt keine Revolten, von denen jetzt die Rede ist. Irgendwie, dass jetzt dann rauskommt, der hat die ganze Kabine verloren. Da frage ich oft dann immer, ja, hat er sie denn so doll gewonnen, dass er sie verlieren konnte im Prinzip? Also das ist jetzt auch eher auf einem Niveau, wo ich sage, okay, ja, je nachdem, welches Medium da jetzt, welche Quelle anzapft, natürlich kommen da Stimmen, die einfach auch sagen, ja, nee, das ging gar nicht mehr. Das wirst du aber wahrscheinlich immer haben. Das hättest du auch im März gehabt, als Borussia Fünfter war, dass irgendwer unzufrieden ist, weil er halt nicht spielt oder weil er irgendwie, weiß ich nicht, die Vertragsverlängerung nicht bekommt, wie auch immer. Ich meine, wir kennen ja diese ganzen Mechanismen. Aber selbst da ist jetzt nichts, wo man sagt, ja, das hat jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht. Das war jetzt schon einfach auch ein bisschen so, dass die Verantwortlichen überrumpelt waren. Mein Eindruck von ja diesem 0-4, der Höhe des Ergebnisses, ja, einfach wie drastisch das jetzt ausgefallen ist. Ich gehe auch nicht davon aus, dass er bei einem 0-1 oder 0-2 weg gewesen wäre, sondern ja, einfach so wirklich, das Fass war schon ziemlich voll und dieses Spiel in seiner Gänze hat es dann für die Verantwortlichen zum Überlaufen gebracht.
Aber das ist doch Quatsch. Also ja, ich weiß, dass Fußball ja, so funktioniert, aber das ist
es Quatsch, natürlich. Das ist
fürchterlich. Ja. Also die ganze Zeit reden wir darüber, dass Borussia Mönchengladbach zu wenig macht, dass sie unter so einer Patina liegen und irgendwie es einfach nicht schaffen und es quasi einen stetigen Verfall gibt, sportlicher Art, dass es immer ein Stückchen schlechter wird, man sich mehr daran gewöhnt, dass Gladbach jetzt Elfter wird und gar nicht mehr so wirklich mit oben mitreden kann. Und jetzt auf einmal ist es dann quasi der Unterschied, also das suggerieren wir zwei jetzt, aber den Unterschied zwischen einem 0-2 und einem 0-4 zu Hause und vielleicht auch zwischen 127 gelaufenen Kilometern und 118 gelaufenen Kilometern, das ist jetzt dann, also ich muss sagen, es gibt ja gute Gründe, aber du wirst immer gute Gründe für eine Trainerentlassung in der Bundesliga finden. Aber ich frage mich wirklich, was da jetzt strategisch schon wieder los ist oder ob es da überhaupt eine Strategie gibt bei Gladbach.
Ja, ist eine sehr gute Frage, zumal es ja auch wirklich so ist, dass man sich das sehr so zu drehen scheint, wie es gerade passt. Ich meine, den Vorwurf bekommen Medienvertreter ja auch häufig, dass man es dann gerade so, ne, die Serien und so weiter so rauspickt, dass es so aussieht, wie man es gerade möchte. Okay, aber es war ja jetzt auch so, dass Roland Wirkus gestern gesagt hat, als ich ihn auch gefragt habe, warum man denn diesen Schritt nicht nach der letzten Saison, nach diesen 7 sieglosen Spielen und dieser klaren Tendenz vollzogen hat, hat er gesagt, naja, da hat man einfach das gesehen, was davor war, der Mittelteil der Saison, wie man es genannt hat. Ich glaube, das waren ja 37 Punkte aus 21 Spielen, weil der Start war ja schlecht und das Ende war sehr schlecht. Und deswegen hat man ihm das Vertrauen gegeben, weil man sich darauf fokussiert hat. Jetzt wurde aber schlagartig nach 3 sieglosen Spielen, wo man ja sonst in der Kommunikation des Vereins gerne mal sagt, nee, was jetzt war in der Vergangenheit, ist ja egal, das sind jetzt 3 Spiele, hat man gesagt, nee, jetzt sind es ja schon 10. Also vorher war das keine Hypothek, dann hat die Hypothek sich vervielfacht. Das ist in meinen Augen auch alles nicht stringent. Es ist ja so absurd, dass ich ja komplett der Meinung bin, dass es jetzt also per se der richtige Schritt ist, einen neuen Trainer zu installieren. Aber der ganze Weg dahin jetzt und der Zeitpunkt, das irritiert mich auch sehr, ja.
Ja, man kommt halt an den Punkt, dass man sagen muss, ja, man konnte schon sehr, sehr viele Gründe dafür finden, warum Gerardo Seoane vielleicht nicht zu Gladbach passt, schon per se. Und das geht nicht gegen ihn als Person sowieso nicht, aber auch als Trainer nicht, sondern weil ja das grundlegende Problem von Borussia Mönchengladbach seit Jahren eine Strategielosigkeit ist, die du vielleicht im Anfängerlevel Civilization 1 vielleicht manchmal beim Computergegner hast. Also, dass es einfach überhaupt gar keiner Linie folgt. Und da hat eben Seoane, war dann so ein Zwischenmittelding-Trainer, weil er von allem ein bisschen was hat und ein pragmatischer Trainer ist. Deswegen war das wie ein Pflaster auf eine klaffende Wunde, aber man ist eigentlich an die Ursache gar nicht rangegangen. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, wird das irgendwann mal besser bei Borussia Mönchengladbach, wenn schon wieder diese Entlassung auch vor Strategielosigkeit und überhastetem Agieren und einem, jetzt hat sich so viel Druck aufgebaut und wir müssen darauf jetzt reagieren, nur so strotzt?
ja, du hast jetzt von Pflastern gesprochen und dementsprechend ja von Schmerzen. Man kann ja sagen, es hat halt, ja, also Sioane hat niemandem mehr wehgetan. Ne? Es hat ja, also ich glaube ja auch, das würden viele Fans sagen, sie haben wenig gespürt irgendwann noch. Es war ja auch nicht so, dass alle jetzt auf den Barrikaden waren. Selbst jetzt die Michael, also nach dem Spiel gegen Bremen, also das Stadion war halb leer und es wurde laut gepfiffen, aber es waren jetzt auch nicht alle auf dem Zaun und haben irgendwie wütend den Kopf des Trainers sinnbildlich gefordert. Und ich sehe es jetzt, also deswegen berechtigter Einwand von dir, sehe es jetzt auch nicht, dass diese eine Entscheidung dafür sorgt, dass das alles löst. Also dass das jetzt die Borussia wird, die wir irgendwie alle ja also sehen wollen oder der Meinung sind, dass man, dass da dieses Potenzial da ist. Das muss meines Erachtens schon weitergehen, bis es diese Befreiung gibt. Das muss man nicht überstürzt machen, aber das betrifft sicherlich mittelfristig. Und wie man mittelfristig jetzt definiert, ist die Frage, betrifft das auch die sportliche Leitung, um einfach da jetzt die Zukunft einzuleiten. Das kann man natürlich auch geordnet machen. Das muss man eben nicht in einer Hauruck-Aktion dann alles an einem Tag machen. Aber es ist meines Erachtens schon klar, dass das jetzt nicht die Lösung ist, einfach den Trainer zu tauschen. Selbst wenn das jetzt mit Eugen Polanski so funktioniert, wie sich das der Verein wünscht. Also da bedarf es in strategischer Sicht, auch was die Kaderplanung angeht, schon weitreichenderer Veränderungen. Das war jetzt alles, auch die Kaderplanung war ja so pflastermäßig in den vergangenen Jahren. Da wurde, da ging es schon immer darum, einfach irgendwie Brände zu löschen, Baustellen abzuarbeiten. Aber da war jetzt irgendwie nicht so diese Weitsicht, dass man junge Spieler aus dem Ausland verpflichtet hat. Und also man konnte vielleicht finanziell auch nicht ins Risiko gehen, weil man oft auch falsch gelegen hat und dementsprechend das Geld nicht hatte. Ich meine, über Geld haben wir jetzt auch hier in dem Format schon bei Borussia häufig genug geredet, woran das liegt, dass das da eher schwierig ist. Aber um den Verein so komplett wieder, ja, positiv, also ein positives Feuer zu entfachen, bedarf es meines Erachtens mehr als jetzt nur diesen Trainerwechsel zu vollziehen.
Da müssen wir jetzt gleich auf jeden Fall drüber sprechen, aber erst hat mich eine Bemerkung von dir fast aufschrecken lassen, dass du gesagt hast, naja, es wurde jetzt ja auch nicht Trainer rausgefordert und die Leute waren auf den Barrikaden. Und das soll jetzt nicht falsch verstanden werden. Ich möchte eigentlich nicht, dass Leute auf den Barrikaden sind. Aber wir sprechen hier von einem Unterhaltungsprodukt. Wir sprechen davon, dass die Leute einen Grund brauchen, warum sie ins Stadion gehen. Und Fußball ist etwas Emotionales. Fußball ist ja nicht immer so analytisch und so weiter, so wie wir zwei das auch besprechen. Und wenn es im Stadion schon keine Unmutsbekündungen mehr gibt und man ein 0-4 so hinnimmt, und ich nehme das auch bei den Ultras wahr, bei denen es natürlich Verflechtungen mit Roland Wirkus zum Beispiel gibt und auch mit dem Verein offenbar gerade ein sehr gutes Verhältnis herrscht, wenn man für eine eigene Feier die Kurve nutzen darf im Stadion und wenn man via Transparenten dazu aufruft, Karten für ein Testspiel zu kaufen, also sich andere Fans dazu animiert, Karten zu verkaufen. Also ich verstehe, dass es da eine gewisse Nähe gibt, aber ist das nicht eine Situation, wo man sagen muss, das ist eigentlich schon 5:05, das ist nämlich schon 5:05 Belanglosigkeit, dann kommen die Leute irgendwann gar nicht mehr ins Stadion, wenn sie schon emotionslos nach einem 0-4 rausgehen?
Ja, also emotionslos, das wollte ich jetzt nicht suggerieren, schon, aber irgendwie auch abgestumpft in gewisser Hinsicht, weil das ja jetzt einfach eine Krise und Situation ist, die keinen Bruch markiert so in der jüngeren Vereinsgeschichte. Das ist ja schon irgendwie dasselbe Muster, das wir jetzt seit 4 Jahren bei Borussia sehen. Ne? Nee, es ist einfach, ja gut, die Gesichter sind dann andere und irgendwie ein paar Spieler, die bei der vorletzten Krise dabei waren, sind jetzt nicht mehr da, dafür sind neue dabei. Aber es ist dann irgendwie so derselbe Trott im Prinzip. Und das merkt man schon auch im Umfeld. Also deswegen, also man muss ja immer gucken, dass man, glaube ich, nicht nur die Extreme betrachtet, sondern ich finde ja, der Median der Empörung ist ja oftmals viel, viel interessanter. Und da nehme ich das, ich meine, ich komme ja auch vom Niederrhein und ich arbeite hier und kenne viele Leute, die im Verein verbunden sind. Da ist auch schon so ein bisschen das Feuer einfach auch entschwunden. Nicht nur der Glaube, sondern irgendwie auch dieses Feuer, diese große Lust irgendwie auf Borussia. Das wurde so im Frühjahr dann eben zum ersten Mal wieder ein bisschen entfacht, als man da Leipzig geschlagen hat und Fünfter war. Aber es ist ja auch wirklich wahnsinnig, wie schnell das dann wieder verpufft ist, weil man eben 7 Spiele in Folge nicht gewinnt, weil man jetzt 10 Spiele sieglos ist und nicht nur das, sondern auch nur 3 Punkte holt und auch noch die letzten 5 Spiele nicht mal mehr ein Tor schießt. Also es ist ja wirklich absurd, wie schnell dann diese Euphorie wieder entwichen ist. Und das kennzeichnet ja im Prinzip seit Jahren den ganzen Verein. Man steckt so im Morass der Mittelmäßigkeit. Und ich glaube, was dann eben jetzt so den Ausschlag gegeben hat, bei den Verantwortlichen eben diesen Trainerwechsel zu vollziehen, ist, dass man nicht geglaubt hat, so schnell kann das in so leicht zumindest rausgehen aus diesem Morast, sondern man wird eben noch tiefer versinken und es besteht eine akute Gefahr, dass man eben wirklich auch absteigt. Wo man ja sagen muss, das konnte man jetzt im Mai von der Tabelle zum Beispiel ja nicht ablesen, weil man eben davor einigermaßen vernünftig gearbeitet hatte. Aber es würde dann eben auch, wenn man so denkt, nicht ganz zusammenpassen, weil das ja sehr ergebnisorientiert wäre.
Ja, und also am dritten Spieltag will ich noch nicht über den Abstieg sprechen. Das ist einfach unseriös. Das finde ich, kann man so nicht machen. Nach 10 Spieltagen können wir mal auf die Tabelle gucken und dann haben wir auf jeden Fall sichere Tendenzen. Aber von außen betrachtet läuft das alles auf die Personalie Roland Wirkus zu. Denn schon von Beginn an war es so, dass sich manche Augenbrauen gehoben haben, als er eben sportlicher Leiter wurde und sein öffentliches Auftreten hat jetzt nicht so arg viel dafür getan, ein Feuer zu entfachen. Ich glaube, da lehne ich mich jetzt nicht besonders weit aus dem Fenster. Findest du es gerechtfertigt, dass Roland Wirkus da so im Zentrum steht? Und das tut er ja automatisch dadurch, dass mal wieder eine Trainerentscheidung nicht gut ausgegangen ist. Das war ja auch seine Entscheidung.
Ja, das wäre wahrscheinlich zu eindimensional, das immer auf die Trainer zu kaprizieren und ist ja wirklich auch sehr vielschichtig. Man muss ihm vielleicht, also wenn man es von der Seite sieht, zugutehalten, Borussia Mönchengladbach ist jetzt in seiner Zeit, in diesen 3,5 Jahren nicht komplett abgeschmiert. Das haben wir intern auch schon mal öfter besprochen. Ja, okay, was verlangen wir eigentlich von dem Verein? Was können wir verlangen? Und waren die Umstände und waren die Fehler, die gemacht worden sind in den vergangenen Jahren, nicht so groß, dass es eigentlich verwunderlich ist, dass man nur so 4 Wochen im Abstiegskampf gesteckt hat in dieser Zeit? Also, dass man nicht komplett abgeschmiert ist. Aber natürlich ist das ein bisschen anspruchs- und ambitionslos und es geht bei Borussia Mönchengladbach schon eben um was anderes, nicht darum, irgendwie für immer im Niemandsland der Tabelle zu verbleiben, sondern irgendwann dann auch diesen Turnaround zu schaffen und wieder anzugreifen. Da wähnte sich wohl Roland Wirkus in diesem Sommerjahr so ein bisschen, weil er auch jetzt dann letzte Woche eben noch gesagt hat bei uns im Interview, diese Altlasten sind abgearbeitet, so, man kann jetzt auch mal wieder gestalten, das war sein Narrativ und ich halte ihm auch komplett zugute, dass das wirklich undankbar war. Das ist ja, oft so, wenn eine Ära zu Ende geht, sei es jetzt in der Politik oder in anderen Kulturbereichen, nach dieser Zeit Max Eberl, nach der Zeit Champions League, ständig Europapokal, immer einstellig, war das eben gepaart mit Corona noch wirklich auch schwierig für Roland Wirkus. Mhm. Und wenn dann irgendwann seine Zeit als Sportchef, wann auch immer, zu Ende geht, es ist auch richtig, ihm dankbar dafür zu sein als Verein, dass er das auf sich genommen hat, nach dem Motto, ja, einer musste es ja machen, weil wenn es gar nicht gemacht worden wäre, wäre es noch schlimmer geworden. Aber es begann ja schon wirklich auch, also auch das undankbar für ihn, wenn du installiert wirst, als jemand, der, das hat er auch erzählt, ja eigentlich in diesem Bereich gar kein Standing hat, der sich alles aufbauen muss, der einfach aus dem Nachwuchsbereich kommt, der kein Ex-Profi ist, der auch in Sachen Netzwerk, da sicherlich dann anfangs Nachholbedarf hatte, wenn der dann noch installiert wird als vierte Lösung, ohne das auch so zu kommunizieren, aber ich meine, es konnte hier abgelesen werden, Präsident Rolf König saß auf der Abschieds-PK von Max Eberl oder was sogar bei Wirkus, na jedenfalls haben sie ja gesagt, wir haben intern alles abgeklopft, wir haben niemanden gefunden, jetzt schauen wir extern und 2 Wochen später wird der Nachwuchsdirektor befördert. Das ist ja, also da kann Roland Wirkus einem wirklich auch leid tun. Also wenn wir uns vorstellen, wir würden in eine Führungsposition auf diese Art und Weise befördert. Nun muss man eben sagen, okay, Altlasten abgearbeitet, gegen viele Widerstände auch gekämpft, seien es diese auslaufenden Verträge, dieser Qualitätsverlust und, dann eben auch bei dem einen Trainer falsch gelegen, bei dem anderen ja wahrscheinlich auch. Aber es ist eben irgendwann ja der Punkt, wo man sagen muss, naja, dann sind diese Altlasten jetzt abgearbeitet, jetzt muss es aber mal darum gehen, irgendwie dieses Gestalten auch wieder so zu gestalten, dass es eben zu etwas Positivem führt, dass es zu einer wirklichen sportlichen Wende führt. Und so, wie sich das alles entwickelt hat, egal ob wir jetzt auf das letzte Quartal, das letzte Jahr, die letzten 2, die letzten 3 Jahre schauen, ist diese Trendlinie ja ganz klar. Die ist leicht abschüssig, nicht steil abschüssig, aber die geht eben auch nicht eindeutig nach oben. So, das ist einfach wirklich das purste Mittelmaß der Bundesliga. Und wenn man sagt, das kann ja nicht der Anspruch sein, dann ist das natürlich Stand heute zu wenig.
Lass mal kurz noch bei Virkus bleiben, bevor wir dann über die sprechen, die damals diese Entscheidung getroffen haben. Also ich finde, du hast das jetzt nochmal schön eingeordnet, wie es zu seiner Installation kam und gegen welche Widerstände er auch zu kämpfen hatte. Und ich finde auch, dass das nicht untergehen darf, dass welche Klippen er schon umschifft hat. Also gerade diese Frage mit den auslaufenden Verträgen, da haben ja, also alle Borussen-Fans, die ich kannte, haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, haben gesagt, okay, wie soll das denn jetzt irgendwas werden? Weil man kam ja auch schon mit einem schlechten Gefühl aus den vergangenen Transferperioden da rein. Und er hat manche Klippen umschifft und es ist ja auch gelungen, einen Absturz der Borussia zu verhindern. Aber etwas Neues aufzubauen, das ist eben jetzt auch nicht erkennbar. Und wenn man einen Kader hat, der ganz offensichtlich so von einem Neuzugang der letzten Saison, nämlich Tim Kleindienst, abhängt, dass ansonsten gar keine Tore mehr erzielt werden, so ist es ja de facto aktuell, dann ist der auf jeden Fall auch nicht gut zusammengestellt, trotz aller Bemühungen, die er da gemacht hat. Was glaubst du, wie lange wird sich Roland Wirkus in diesem Amt noch halten können? Denn dass er jetzt noch mehr im Rampenlicht steht, das ist ja völlig klar.
Ja, das ist ganz interessant in den vergangenen Wochen auch wieder mit wem man spricht und was dann die Recherche ergibt. Also wenn man im Verein wirklich tief drin bei auf der Führungsebene mit Leuten spricht oder eben auch mit ihm selbst, vernimmt man gar keine Zeichen, dass da es Gedanken gibt, irgendwie das nicht mehr Sportschiff. Also wenig so. Ich meine es wirklich die Geschäftsführerebene und so weiter. Ne? Also das und auch er gibt sich sehr kämpferisch in die Richtung, dass er sagt, nee, ich bin hier noch nicht fertig. Also er lässt das auch nicht durchblicken. Er hat zumindest bei uns letzte Woche mal gesagt, bei dieser Sportdirektorensuche, die sie ja jetzt bestätigt haben, dass das schon auch darum gehen könnte, dass man da mal jemanden aufbaut. So, aber mit aufbauen, glaube ich, darunter verstehen wir beide jetzt ja nicht nur ein halbes Jahr oder ein Jahr. Mhm. Aber wenn man dann so sich umhört in gut informierten Kreisen, die auch nah dran sind und viel mitbekommen und so, dann ist wirklich schon, ja, ich weiß gar nicht, in 82% der Fälle wird gesagt, ja, das ist geplant, Roland Wirkus das so, ich sag's mal, langsam ausgleiten zu lassen, diesen Übergang zu schaffen. Und je nachdem, wen man fragt und wann man fragt, ist das quasi nächste Woche oder in einem Jahr. So, das ist das Spektrum und das schwankt so hin und her, pendelt von wirklich jetzt bald bis, naja, Ende der Saison, im nächsten Sommer. Und es schwirrt immer dieser Name Nils Ole Boog herum aus Elversberg, dass der kommen soll. Und also das ist auch im Prinzip gesichert, dass das der Top-Kandidat ist. Das ist ein bisschen die Frage, wann und wie und unter welchen Umständen, weil der zum Beispiel, so habe ich das vernommen, klar signalisiert, er würde jetzt nicht als Lösung unter Roland Wirkus kommen. Ich weiß nicht, wie es aussähe in so einer Übergangskonstellation, aber ja, der hat einfach auch schon den Anspruch, da dann derjenige zu sein, der das Sagen hat. Also da ist viel unterwegs gerade so im Umfeld und was die wirkliche Wahrheit ist, ist die Frage. Also vielleicht gibt es ja auch noch nicht, weil es alle auch noch nicht wissen, was genau der Plan jetzt ist. Aber da ist zumindest mein Eindruck, dass Roland Wirkus das jetzt nicht mehr 2 oder 3 Jahre machen wird. Aber wie genau es am Ende läuft, das ist die große Frage.
Und also man sucht aktuell einen Sportdirektor und Roland Wirkus ist Sportvorstand. Das ist richtig,
genau,
oder?
Er ist Geschäftsführer Sport, ja.
Er ist Geschäftsführer Sport, genau so. Und dann gibt es einen Aufsichtsrat, der quasi nicht im Operativen drin hängt, aber über die Geschäftsführung wacht. Über den müssen wir gleich auch noch sprechen und übers Präsidium. Aber wenn man Nils Ole Boog gerne hätte aus Elversberg, warum denn dann eigentlich, wenn man nicht bereit wäre, ihm gleich auch eine größere Verantwortung zu geben? Also welche Strategie will man denn mit ihm verfolgen?
Es steht ja, also es steht auch in meinen Augen für das, was Borussia jetzt bräuchte, einfach dieses, ja, aus wenig viel machen, andere Märkte bedienen. Klar, das würde seine Märkte in Elversberg nicht auf Borussia übertragen können, aber so ein bisschen, ich meine, wahrscheinlich will jetzt gerade jeder Markus Krösche haben. So, das ist ja
gut,
irgendwie dann so, ne?
Nein, das meine ich nicht.
Ich meine so, ne? Das ist so State of the Art und dann überlegt man sich ja, naja, wenn wir den, also den können wir natürlich nicht haben, aber wer verkörpert vielleicht so ein bisschen was in die Richtung, ne? Also jetzt Horst Held und Typen wie Horst Held sind nicht Kandidat bei Borussia. So.
Es hätte einen nicht gewundert, aber es beruhigt ein bisschen, dass es.
Ja, also es ist schon, kapriziert sich sehr auf den Namen Nils Ole Boog. Es schwören dann immer noch ein bisschen andere herum, aber das ist so der, sag ich mal, präsenteste Name. Und ich fände auch, dass jemand, es geht ja dann auch nicht immer nur ums Alter und so, aber ja auch schon um das, was man so generationsmäßig verkörpert, auch jetzt gepaart mit so einer Lösung Eugen Polanski, wäre das auch in meinen Augen das, was Borussia Mönchengladbach jetzt eher bräuchte. Irgendwas, was Frisches, Unverbrauchtes, ja, jemand, der eben auch mit geringen Mitteln arbeiten kann, der nicht sagt, nee, ich brauche jetzt das, das und das, sonst geht das hier gar nicht, sondern eben vielleicht auch mal wieder so ein bisschen so eine Trüffelschwein-Mentalität im Scouting, in der Kaderplanung entwickelt. Das muss man auch sagen. Ich meine, Borussias Scouting-Abteilung, so richtig hat man die jetzt nicht gebraucht in den letzten Jahren, weil ganz hart gesagt hat es gereicht, sich in Stadien der ersten und zweiten Bundesliga zu setzen und sich die Spiele anzuschauen. Mhm. Weil letzten Endes fast alle Spieler aus diesen beiden Ligen kamen, sei es jetzt, ob sie irgendwie deutsche Spieler waren oder ausländische Spieler. Aber Hauptsache, sie hatten so diese Erfahrung und brachten damit eine gewisse Garantie mit. Aber da waren ja kaum Transfers, die mal so ein bisschen ja großen Esprit versprüht haben und so Fantasien geweckt haben. Oh, den kannte man jetzt gar nicht, aber ja, sie werden es sich schon gut überlegt haben und da ist auf jeden Fall Potenzial, wenn man dann mal genauer hinschaut. Und das würde ich sagen, wäre schon die Hoffnung, die auch dann der Verein hätte, weil ich, also bei allem, was da den Verantwortlichen vorgeworfen wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sagen, nee, wir machen das jetzt noch genauso noch 10 Jahre weiter und schauen mal, was passiert. Sicherlich neigt ja man da nicht dazu, es zu überstürzen, aber also ganz populistisch gesagt, also blind sind sie ja auch nicht. Sie gehen es vielleicht anders an, als dass wir es machen würden oder als es viele andere machen würden, aber ich habe da schon den Eindruck, dass den Verantwortlichen klar ist, was grob passieren muss. Jetzt geht's halt darum, ums Wann, Wie und um die Frage, wer es macht.
Aber etwas zu tun ist ja nicht gleich mit einem zielgerichteten Handeln. Also auf welches Ziel hin, jenseits von sportlichen Erfolgen? Also klar, man kann sich als Ziel nehmen, wir wollen wieder einen Europapokal. Ist mir völlig klar. Aber wie will man da hinkommen? Was ist die strategische Ausrichtung der Borussia und von wo müsste die kommen? Käme die aus dem Aufsichtsrat? Käme die aus dem Präsidium? Hätte ein Nils Ole Boog, wenn er Sportdirektor würde, hätte der überhaupt die Kompetenz bei sich zu sagen, okay, das ist meine Vision für die Borussia, wir wollen mit Leihgeschäften aus der zweiten französischen Liga und keine Ahnung was, wollen wir einen schnellen Umschaltfußball spielen und so weiter und so fort. Also du verstehst gerade, was ich meine, ich male gerade eine mögliche Vision auf. Könnte er das überhaupt umsetzen oder woher müsste dieses zielgerichtete Handeln denn kommen?
Du meinst quasi seiner Befugnisse, nicht seiner Fähigkeiten.
Ja, genau. Also, genau.
Ja, er wird da sicherlich keinen Blankoscheck bekommen, um alles nach seinem Gusto umzubauen in so einer Ralf-Rangnick-Manier. Oder selbst wenn es dann auch jemand anders ist. Es gibt schon diese Leitplanken und ja nun jetzt auch gerade in der Jugend bei Borussia ganz gute Entwicklungen, die zumindest den Verein hoffen lassen, dass man auch daraus ja buchstäblich Kapital schlagen kann in den nächsten Jahren. Das müsste schon alles miteinander verwoben werden. Und der Club ist ja schon auch in gewisser Weise ein gebranntes Kind jetzt nach der Zeit unter Max Eberl, der ja wirklich irgendwann alle Kompetenzen hatte, der komplette Alleingänge machen konnte und auch durchgeführt hat, der ja auch schon eigentlich einen Sportdirektor unter sich installieren sollte und wollte, es nie gemacht hat, aus welchen Gründen dann auch immer am Ende. Aber ja, also wie gesagt, diesen Blankoscheck wird es dann für einen anderen Sportchef oder selbst in nächster Zeit für Roland Wirkus nicht geben. Also da ist es schon etwas enger gestaltet. Aber wenn du jetzt danach fragst, ob es da irgendwie einen großen Visionär gibt, na, wahrscheinlich nicht. Aber das wäre dann im Kern schon die Aufgabe eines neuen Mannes, der da den sportlichen Bereich verantwortet.
Mir geht's auch gar nicht so sehr um Personen, mir geht's um Inhalte. Also ich habe jetzt mal gerade Leitplanken Borussia Mönchengladbach bei Ecosia eingegeben, da komme ich auf leitplankendiscounter.de und ich finde, also ich habe kurz überlegt, was ist mir da durchgerutscht?
Ja, wenn der Preis gut ist, wird man wahrscheinlich zuschlagen.
Aber was sind denn die Leitplanken von Borussia Mönchengladbach, wenn es sie denn schon gibt?
Es ist schon, also ich habe ja gerade gesagt, Kapital rausschlagen. Es ist schon eminent wichtig, dass dieser Verein auch einfach mal wieder große Transfergewinne erwirtschaftet. So, das wird natürlich nur klappen, wenn man die richtigen Spieler kauft, wenn man aus seinen eigenen Talenten was macht und wenn der Trainer so gut arbeitet, dass eine Mannschaft so erfolgreich ist, dass die Spieler so interessant sind, dass sie verkauft werden können. Das ist schon der Kern und das ist ja auch gerade der einzige Ausweg. Also selbst wenn man vor 5 Jahren oder so mal über einen Börsengang nachgedacht hat oder andere Maßnahmen, um Kapital zu erhalten, ist das ja gerade kein Thema. So, dafür ist der Verein nicht gesund oder ja, gesund genug oder rosig genug aufgestellt gerade, dass das jetzt der Zeitpunkt wäre. So, und also ich meine, auch mehr Fernsehgeld bekommt man nur, wenn man besser Fußball spielt und erfolgreicher ist. Im Europapokaleinnahmen gibt es nur, wenn man in Europa spielt. Sprich, es ist ja wirklich der sportliche Erfolg am Ende auch das Vehikel, um all die anderen Sachen zu schaffen. Also außerhalb ist der Verein ausgereizt auf wirklich gutem Niveau, was Sponsoring und so weiter angeht. Aber also da wirst du, um nochmal 1 Million mehr zu erwirtschaften, sich so strecken müssen. Das bindet viel mehr Kapazitäten, als einfach vielleicht mal einen Spieler gut zu verkaufen. Deswegen, also kommen wir dann am Ende schon, also darauf zurück, dass es darauf ankäme, gut Fußball zu spielen und erfolgreich Fußball zu spielen.
Aber welchen Fußball will man gut spielen?
Das weiß ich nicht.
Also gibt es die Leitplanken doch nicht? Oder gibt es quasi nur im Nachwuchsbereich und sie wurden bisher noch nicht aufs Profiteam übertragen?
Ja, also Borussia ist jetzt kein Verein, der sagt, auf jeden Fall wollen wir nur umschalten. Es darf kein Tor erzielt werden, wenn es keine Umschaltsituation ist, sondern also den Ball zu haben und dass das attraktiv ist. Auch so ein, ne, ist ein schwammiges Wort, ich weiß. Das ist jetzt schon wichtiger als bei anderen Vereinen. Aber ja, diese Fohlenphilosophie hat ja jetzt nicht nur, ne, ich weiß.
Kann man das noch hören in Gladbach?
Nee, ich kann es schon nicht mehr hören. Nein, kann man nicht. Aber du fragst mich ja, was ich glaube, was die Verantwortlichen denken. Dann verbindet man damit schon dieses so ein bisschen Sturm und Drang, irgendwas, was Forsches und irgendwie etwas Befreites, Befreiendes, also eben nichts Ängstliches, sondern schon einfach etwas Dynamisches. Also ich meine, es wäre ja auch als irgendwie, wenn ich jetzt bei LinkedIn gerade unterwegs wäre. Aber ja, so einfach, also einen positiv konnotierten Fußball auch.
Aber welche Verpflichtung, Trainer oder Spieler der letzten 3 Jahre würde denn dynamisch und offensiv und sturm- und drangig nach für dich klingen?
Für mich jetzt ja wenige, also zu wenige natürlich, weil man ja, also man war darauf angewiesen, einfach mit dem Geld, das man hatte, dann irgendwie gewisse Garantien zu schaffen. Es ist ja auch wieder interessant, dass ja nicht ausschließlich, aber in der Regel eher die Transfers geklappt haben, die jetzt nicht so viel Geld gekostet haben, also da gab es eben gute Entwicklungen, Robin Hack, Philipp Sander und so weiter, während es dann ja auch gerade, wenn man auf dem ausländischen Markt sich bedient hat, schwierig war mit Ngumu oder Tschwanschara und da wirklich viel Geld verbrannt worden ist. Aber ja, da können wir auch drüber diskutieren, dass fußballerisch diese ganze Linie in den vergangenen Jahren auch keine Linie ist. So, und das ist jetzt irgendwie Seoanes Claim, auch wenn man ihn so gefragt hat, wie er denn eigentlich spielen möchte, von allem etwas war. Also punktuell dann mal das eine, mal das andere. Aber ich glaube, das war ja eben jetzt auch ein Problem und ist ihm sicherlich auch zum Verhängnis geworden, dass man es so richtig gar nicht sagen konnte. Also er hat nie gesagt, wir wollen den Ball nicht haben, schon gerne, aber eben dann auch umschalten. Und ja, also er war flügellastig, das könnte man es am ehesten wahrscheinlich sagen. Und irgendwie, es wurde mehr geflankt, aber zuletzt ja auch relativ ziellos, also buchstäblich ziellos, weil er in der Mitte auch keiner mehr war, der was damit anfangen konnte. Deswegen ja, also die ganz großen Leitplanken und Linien, die gibt's in der Form halt nicht. Also da hat man sich, was das angeht, auch ins Niemandsland befördert.
Und ich will jetzt auch nicht so tun, als ob es einfach wäre, was die Borussia da jetzt in den letzten Jahren wirtschaftlich und so weiter leisten möchte. Also ich verstehe, dass das ein Klotz am Bein ist, wenn du in Corona rein mit noch so einem geplatzten Tyrannwechsel einfach erstmal gucken musst, wie halten wir unsere Kohle beisammen, wie bedienen wir unsere Kredite, die wir gerade durch unsere Infrastrukturmaßnahmen offen haben und so weiter und so fort. Ich verstehe das. Also wir müssen uns Stefan Schippers als glücklichen Mann vorgestellt haben in seiner Zeit, als er noch bei Borussia war, weil ansonsten hatte er sehr viel mit den Zähnen zu knirschen. Und wir haben ja auch schon mal den Vergleich hier aufgemacht, ich glaube im letzten Gladbach-Schwerpunkt, dass das sehr an die Zeit Eintracht Frankfurt unter Heribert Bruchhagen erinnert, wo eben auch das Konsolidieren, das wirtschaftliche Konsolidieren über allem stand und zwar auch über der Freude am Fußball, jetzt mal überspitzt ausgedrückt. Und ich verstehe und halte das auch erstmal für einen soliden Kurs, denn du kannst mit dem anderen Kurs kannst auch ganz schnell in der zweiten Liga landen und dann hast du ganz andere Probleme. Aber irgendjemand muss das jetzt aufbrechen. Denn so weiter geht's auch nicht. Denn die Borussia kann nicht auf Dauer damit kalkulieren, Rang 11 zu belegen in der ersten Liga. Das ist diesem Verein nicht angemessen. Auch gerade im Jubiläumsjahr geht einem dieser Satz nochmal ein bisschen leichter über den Lippen, würde ich sagen, wenn man sich nochmal verdeutlicht, woher Gladbach kommt und welche breite Fanbasis einfach die Borussia auch hat. Bei Eintracht Frankfurt war es so, dass Heribert Bruchhagen aufgehört hat und dann kamen Leute von extern rein und die haben das aufgebrochen und dann ist Weihnachten auf Ostern und den Geburtstag gefallen und deswegen spielt die Eintracht jetzt Champions League. Also die hatten dann auch sehr viel Glück an den richtigen Stellen. Muss es bei der Borussia vielleicht auch so sein, dass von außen jemand reinkommt und jetzt andere Ideen hat und dann aber auch den ganzen Verein dazu zwingt, da jetzt auch mal mitzuziehen und das zu akzeptieren, dass es jetzt mal vielleicht ein anderes Scouting-Prinzipien gibt oder andere Ansätze, was die Trainerverpflichtungen angeht.
Ja, allein aus sich heraus habe ich nicht den Eindruck, dass das klappen wird. Das muss jetzt nicht Tabula Rasa bedeuten, aber schon eine sichtbare und auch irgendwie so klar kommunizierte Offenheit, das jetzt mal so anzugehen. Und jetzt kann man sagen, wäre ein Nils Ole Boog aufgrund seiner Erfahrung, weil er auch in der Bundesliga diesen Job noch nicht gemacht hat, derjenige, der es nicht kann. Gut, ich meine, Max Eberl war auch damals gerade Nachwuchsdirektor gewesen und ich meine, jeder hat irgendwie seinen Werdegang und oftmals ist es ja auch so, dass dann, wenn Sportdirektoren, Sportchefs irgendwie groß werden, dass sie jetzt gar nicht davor 10 Jahre schon irgendwie sich darauf hinbewegt haben, so, dann knallt es im positiven Sinne auch einfach mal. Aber ich meine, die Alternative wäre ja zu sagen, das allein mit Roland Wirkus jetzt noch x Jahre, bis er irgendwann in Rente geht, weiterzumachen. Jetzt ist der Trainer ja nun mal auch wieder ein Eigengewächs, obwohl ich das eher positiv sehe, was Eugen Polanski verkörpert. Aber man hat das jetzt ja so lange gemacht und es kann ja jetzt nur einmal der Weg sein, das mal wieder so zu probieren. Wirklich explizit sich von außen diese sportliche Expertise zu holen und denjenigen, der sie bekommt, auch mit den nötigen Kompetenzen auszustatten. Nicht mit dem Freifahrtschein, aber eben auch nicht so, dass derjenige schon nach 3 Wochen denkt, boah, was habe ich mir hier angetan.
Und wer würde darüber bestimmen, diese externen Menschen reinzuholen? Ist es im Operativen dann der Aufsichtsrat, der jemanden dann bestellt zum Geschäftsführer? Welche Rolle spielt denn, das verstehe ich eben noch nicht so ganz bei der Borussia, die Aufgabenverteilung zwischen Präsidium und Aufsichtsrat? Und auch die Antwort auf die Frage, wer von denen allen hat denn überhaupt noch sportliche Kompetenz, was jetzt den aktuellen Fußballbetrieb angeht?
Ja, das war bald suggestiv, das aktuell, ne? Weil du wahrscheinlich auf Rainer Bonhof abzielst.
Genau, ich möchte nicht am Denkmal Rainer Bonhof kratzen, aber irgendwie dann doch ein bisschen.
Ich denke, Rainer Bonhof sieht sich ja selbst auch nicht als den Präsidenten, der davor Rolf Königs war, auch wenn er nicht aus dem Sportlichen kam, der das jetzt noch 20 Jahre so gestaltet, sondern, also wie auch immer der Übergang aussieht, wahrscheinlich eher als eine Art Übergangspräsidenten und natürlich auch, ist er auch nicht mal mehr Geschäftsführer, also Rolf Königs war eben auch geschäftsführend, vielen repräsentativen Aufgaben. Aber ja, es ist eine berechtigte Frage, wer da jetzt, ich kann dir sagen, wer viel Macht hat und wer viel bestimmt in diesem Verein und viel verkörpert, aber das sind dann eben CEO Stefan Stegemann und Geschäftsführer Markus Aretz, der ja also eigentlich für Marketing im Großen und Ganzen Geschäftsführer ist, aber das sind dann eben schon, wenn du jetzt nach irgendwie Macht und Entscheidungsgewalt fragst, zwei, an denen niemand vorbeikommt bei Borussia Mönchengladbach, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich den Aufsichtsrat da als gestalterisch wahrnehme, sondern, also er sagt, er ist das Kontrollgremium, gut, das ist er ja dann auch qua Satzung und so weiter, aber nehme es jetzt zumindest nicht so wahr, zumindest in entscheidenden Momenten, dass er da so richtig Dampf macht, zumindest, also ja, wenn er es macht, dann dringt wenig davon nach draußen und auch das Präsidium ist ja jetzt keines, das in dem Sinne Dampf macht, würde ich sagen. Und wahrscheinlich, wenn man das jetzt so skizziert, sieht man da auch schon ein gewisses Vakuum. Man hat jetzt Uwe Kamps als sportlichen Vertreter ins Präsidium geholt, weil das ja auch einfach vakant war. Da war früher Hans Meyer und Rainer Bonhoff. Also und bis dahin war ja Rainer Bonhoff, was das Sportliche angeht, alleine im Präsidium. Jetzt hat man Uwe Kamps reingeholt. Das ist ja, ne, man muss ja immer so sagen, bei allem Respekt und ohne irgendwie an Denkmälern zu kratzen, das ist ja eigentlich fast bei jedem vorgeschoben bei Borussia, ist Uwe Kamps ja auch nicht derjenige, der da jetzt alles aufbricht und irgendwie mit der großen Vision um die Ecke kommt. Also da tritt man ihm nicht zu nahe und das, ja, wie er das selber sagen würde, aber ich glaube, ja, da gibt es niemanden, der sagt, ja, wahrscheinlich ist das jetzt die Lösung. Und deswegen ist es schon so, dass in diesem Sinne, was sportliche Visionen angeht, bei Borussia Mönchengladbach ein Vakuum herrscht.
Und wie ist die ungefähre, also wir müssen jetzt nicht die Satzung durchgehen, Aufgabenverteilung zwischen Präsidium und Aufsichtsrat, also Aufsichtsrat vermutlich ja dann von der Fußballabteilung, die ausgelagert ist, Präsidium vom e.V., kannst du das mir so grob sagen? Wer entscheidet da mehr im Operativen?
Es kommt auch an, wie man Entscheidungen definiert. Man muss ja bedenken, also das Präsidium ist ja das Präsidium des e.V., ne, erstmal. Genau. Also, ne, das... Da müssen wir jetzt tief in die Satzung reingehen. Aber ich weiß nicht, wie du es bei anderen Vereinen, du bist da auch tiefer drin, beschreiben würdest. Da nehme ich den Aufsichtsrat oftmals mehr als einen verkappten Vorstand wahr in anderen Vereinen, während ich bei Borussia den Aufsichtsrat wirklich nur als Kontrollgremium wahrnehme. Mhm. Schon auch mit gestalterischen Vorschlägen. Aber letzten Endes, hier, das ist der Plan. Sagt ihr dazu ja, sagt ihr dazu nein. So.
Das ist eigentlich auch de facto die Rolle eines Aufsichtsrates. Wie gestalterisch der ist, das hängt dann extrem davon ab, ob du Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß im Aufsichtsrat drin hast. Ansonsten wird tatsächlich eher abgenickt. Und es soll eigentlich auch so sein, operative Vollmacht, ja tatsächlich auch Prokura, muss bei den Geschäftsführenden oder bei den Vorständen liegen, je nachdem, welche Struktur man da hatte. Das heißt, wir müssen dann über Stefan Stegemann und Markus Aritz sprechen. Dann müssten ja die das jetzt im Operativen, das Ruder rumreißen. Traust du denen das zu?
Indem sie eine sportliche Vision entwickeln, meinst du?
Oder jemanden reinholen, dem sie sagen, deine sportliche Vision, die unterstützen wir. Denn wir erkennen an, dass wir vielleicht da nicht unsere Kernkompetenz haben und richten uns danach jetzt aus.
In meinen Augen, genau, also das anzuerkennen und das zu forcieren, wäre in meinen Augen an den beiden. Ja, weil die einfach mit der Machtfülle ausgestattet sind und dem Standing, das auch zu tun. Und andersrum, glaube ich, aber auch können sie das verhindern. Also sie könnten sich auch dagegen wehren, wenn sie wollten.
Ja klar, weil natürlich, also ich will jetzt hier nicht Wirkus rausfordern, aber es ist natürlich ein Problem, dass die Machtfülle im sportlichen Bereich gerade bei Roland Wirkus liegt, dem zumindest ich das nicht zutraue, diese sportliche neue Vision zu entwickeln. Das heißt, man könnte verstehen, jeder andere, der reinkommt, da würde ich auch sagen, ja, also wenn mein Chef eigentlich dann aber doch dann die Unterrichtsthemen vorgibt, dann bin ich ja nur ausführender und kann hier doch nicht meine Vision umsetzen. Und letztlich kämen wir dann ja dann doch wieder zu der Frage, könnten sich die beiden Geschäftsführer zu der Entscheidung durchringen, beziehungsweise es käme ja dann aus dem Aufsichtsrat, logischerweise, Geschäftsführer entlassen sich nicht gegenseitig, das wäre etwas weird, sogar für Borussia Mönchengladbach. Irgendwo muss doch dann der Raum auch geschaffen werden für neue Ideen. Also muss man da nicht sagen, anerkennend, dass Roland Wirkus nicht nur schlechte Dinge getan hat, aber kommt man dann nicht letztlich doch bei dem Punkt raus, also mit Roland Wirkus in dieser Funktion kann es doch eigentlich gar keinen Neuanfang geben.
Ja, das sehe ich auch so und ich finde, es ist ja auch möglich, das zu sagen, ohne ihn da jetzt völlig zu demontieren. Also das ist ja auch, muss ja gar nicht der Ansatz sein. Ihr habt das ja vorhin aufgezählt und das jetzt nicht, weil ich da irgendwas schönreden will, sondern weil ich schon der Meinung bin, ja, das muss man mit berücksichtigen, wie die Umstände waren und die Voraussetzungen und wie schwer es an der einen oder anderen Stelle hatte. Dann kommt man zu Entscheidungen, die waren gut, schlecht, mittelmäßig oder sind noch nicht zu beurteilen. Aber darum geht's ja im Grunde jetzt gar nicht. Also das ist ja jetzt nicht immer, also die Legitimation für die Zukunft zieht sich ja nicht daraus, was in der Vergangenheit allein war. Natürlich verschafft einem das ein Standing und irgendwie es gibt Vertrauen oder so, aber es geht ja jetzt, das haben wir ja gerade festgestellt, darum wirklich in der Zukunft was zu gestalten und auch was Neues für Borussia Mönchengladbach zu entwerfen. Und da sind eben Zweifel angebracht, ob Roland Wirkus das federführend in dieser Position hinbekommt. Das bedeutet ja auch gar nicht, Roland Wirkus wird vom Hof gejagt. Er ist seit mehr als 30 Jahren in diesem Verein. Er hat ohnehin einen Rentenvertrag, nicht auf der Geschäftsführerposition, aber um mit diesem Verein weiterzuarbeiten. Und ich finde es auch richtig, wenn er dann sagt, ich würde da schon gern noch weiter mit dran arbeiten. Nur muss das von der Kompetenzenzuteilung natürlich so sein, dass überhaupt jemand kommt, der sagt, das mache ich. Und er hat das Gefühl, er hat dann mehr Kompetenzen und ist wirklich auch der Entscheider in dieser Position. Aber dass Roland Wirkus eine Position haben kann, also lustigerweise ist er wahrscheinlich eher derjenige, der Sportdirektor sein sollte, den er jetzt gerade sucht und hat über sich einen neuen Geschäftsführersport, der eben genau diese Vision jetzt dann erarbeitet, von der wir gerade gesprochen haben. So, deswegen ist es ja gar kein vom Hof jagen, kein Demontieren und so weiter, sondern einfach eine dann Weichenstellung für die Zukunft, die wirklich jetzt notwendig ist, weil es Borussia Mönchengladbach nicht genügen wird, jetzt dann nach 3 Spieltagen den Trainer gewechselt zu haben.
Und trotzdem stelle ich mir die Frage, woher diese Entscheidung kommen kann oder wer jetzt derjenige ist, der da jetzt mal den ersten Stein aus der Mauer rausbricht, um eben mal was Neues aufzubauen. Also Dr. Stefan Stegemann, der war Vorsitzender der Geschäftsführung des Elektro-Großhändlers Sonepar Deutschland GmbH. Wenn die jetzt nicht gerade irgendwie im Fußball-Analytics-Systeme entwickeln, und das tun sie, glaube ich, nicht, dann fehlt da wahrscheinlich auch das Netzwerk im Fußballbereich. Also Netzwerk ist ja mehr als bei LinkedIn mit Leuten befreundet zu sein oder mal bei einer DFL-Vollversammlung aufzutauchen. Markus Aritz kommt aus der Kommunikation, war früher im Pressebereich tätig und jetzt macht er Marketing, digitale Transformation und so weiter und so fort. Daher kann es auch nicht kommen. Präsidium haben wir schon angesprochen. Da haben wir sehr, sehr viele Repräsentanten. Also Uwe Kamps und Rainer Bonhof sind da diejenigen mit sportlicher Kompetenz. Und wenn ich mir den Aufsichtsrat noch näher angucke, sehe ich da, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwas überscrollt habe. Ich sehe irgendwie nicht, woher da auch vielleicht auch das Wissen des aktuellen Marktes da sein sollte bei der Borussia. Denn wenn, das habe ich mir vorhin gedacht, als du über Max Eberl gesprochen hast, wie er reingekommen ist, dass das ja auch noch eine völlig andere Zeit war. Also in der die Strukturen, die Spielerverträge sahen noch komplett anders damals aus.
17 Jahre her, ne? Also,
das ist einfach, genau, also du brauchst ja letztlich eigentlich auch jemanden, der sagt, ja, ich kenne mich auch mit dem aktuellen Markt aus. Ich weiß auch, wie ein Deadline Day abläuft. Ich weiß auch, warum jetzt der Deadline Day inzwischen so abläuft, wie er abläuft. Ich kenne mich, wir brauchen jetzt nicht jemanden, der auf Du und Du mit Fabrizio Romano ist, aber wir brauchen jemanden, der weiß, was das bedeutet, dass solche Akteure heutzutage eben auch das Geschäft mitprägen. Ich weiß, dass das eine schwere Aufgabe ist und ich kann dir jetzt auch nicht per se sagen, außer dem ewigen Markus Krösche, der jetzt immer als Positivbeispiel genannt wird, wen ich da nehmen würde, aber ich stelle mir schon die Frage, wer sollte überhaupt diese Entscheidung treffen? Also unterschätze ich da den Aufsichtsrat und den Aufsichtsratsvorsitzenden? Unterschätze ich das Präsidium? Oder stellst du dir diese Fragen auch?
Nein, die unterschätze ich nicht und ich würde auch nicht sagen, dass du da was übersiehst. Und ja, die Frage stelle ich mir auch. Also das kann ich kurz machen. Da sind wir schon auf einer Seite.
Das bringt mich dann aber zu der Frage, weil hier laufen wir jetzt dann, da kommen wir dann jetzt nicht weiter. Da muss jetzt
nee, tatsächlich nicht. Also wir können das heute nicht entscheiden und es wird wahrscheinlich auch nicht morgen entschieden werden. Ja.
Genau, und wir landen aber damit ja bei einem alten Punkt. Und der alte Punkt ist nämlich dieses Gefühl der Patina, die sich über den VfL Borussia Mönchengladbach gelegt hat. Dass es eben keine Visionen mehr gibt, die nach vorne gehen und so weiter und so fort. Und da spielt ja aber auch das Umfeld eine Rolle. Und ich habe das vorhin schon mal angedeutet. Also gerade aus der Szene heraus, finde ich, ist das relativ ruhig bei Borussia Mönchengladbach. Vielleicht auch, weil es ja auch gerade eine höhere Nähe zum Verein gibt, durch die Dinge, die ich vorhin angesprochen habe, als in der Vergangenheit. Und du hast jetzt auch schon am Beispiel des Bremenheim-Spiels erklärt, da war es eigentlich auch verhältnismäßig ruhig. Hat sich die Patina inzwischen auch so übers Umfeld gelegt, dass von denen der Impuls auch nicht mehr kommen kann?
Ja, wir werden ja manchmal da mit einbezogen als Medien auch, wobei man tatsächlich sagen muss, dass auch das Medienumfeld in Mönchengladbach ja nicht zu vergleichen ist mit vielen anderen, was das ruhige Arbeiten angeht. Deswegen bin ich ja dann doch immer mal entsetzt, wie schnell man dann irgendwie denkt, irgendwie man will dem Verein jetzt was Böses und so weiter, weil ich denke, ja, es ist also, wenn das jetzt schon zu viel ist, dann weiß ich nicht.
Also was du damit sagen willst, ist es auch relativ ruhig im Medienumfeld bei Borussia Mönchengladbach. Es gibt nicht so viele
Akteure. Aufrührerisch ist das jetzt auch sicherlich nicht, nein. Ja. Und du hast ja das, also das ist ein Teil des Umfeldes ja nur. Hinzu kommt die Fanszene. Da weiß ich nicht, ob das jetzt eine temporäre Erscheinung ist wegen Roland Wirkus, weil es da einfach auch irgendwie ja, sag mal, geografische Nähe gibt und weil man sich da anders kennt, als es jetzt bei einem wäre, der komplett von außerhalb kommt.
Grüße gehen raus also, nach Odenkirchen.
Nach Odenkirchen, du bist ja richtig gut informiert, okay. genau, weißt du, also das ist ja, man kennt sich da, es ist irgendwie verwandelt und Roland Wirkus hat ja auch den Support der Ultras und ist jetzt, also da habe ich jetzt keine Tendenzen vernommen, dass da natürlich irgendwie sein Kopf gefordert würde, also der des Trainers wurde ja eigentlich auch nicht gefordert, muss man sagen, also von diesem Teil der Kurve und der Fanszene jetzt. Ja, da weiß ich jetzt aber nicht, was da die Lösung wäre, also ob man jetzt, also
Nee, um Lösung geht's ja mir gar nicht mehr. Über den Punkt sind wir schon seit 30 Minuten hinaus. Ja. Es geht mir um eine Zustandsbeschreibung und eben über die Frage, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Und ich glaube eben, dass gerade dass eben die Ultraszene Roland Wirkus aus verschiedenen, auch geografischen Gründen eher zugeneigt ist, ist eben Teil der Antwort darauf, warum es bei der Borussia gerade so ist, wie es ist. Und ich will damit nicht sagen, dass es jetzt besser wäre per se, wenn die Ultraszene jetzt schon 15 Transparente und Tapeten gegen Roland Wirkus gemacht hätte. Und ich will auch nicht das irgendwie befeuern jetzt oder so. Ich habe ja hoffentlich auch klar gemacht, dass es überhaupt nicht gegen Roland Wirkus als Person sowieso nicht geht und dass ich auch finde, man muss auch wertschätzen, was er geleistet hat. Aber irgendwo muss ein Impuls herkommen bei Borussia Mönchengladbach. Ansonsten werden wir noch in 5 Jahren einen solchen Schwerpunkt aufnehmen. Und bei dir ist es ja noch schlimmer. Du redest ja im Fohlenfutter-Podcast auch noch viel öfter über Borussia Mönchengladbach.
Jede Woche machen.
Ja, das ist doch einfach, es ist ja auch unbefriedigend. Es macht doch niemandem Spaß, immer dieselben Dinge zu wiederholen. Und das führt ja letztlich auch dazu, dass man sich dann als einzigem externen Reiz noch an Ergebnissen durch die Saison hangelt. Dass wir dann eben auch dadurch auch so ein bisschen gezwungen werden, alles danach zu bewerten, ob jetzt ein Spiel 2-1 gewonnen wurde oder 1-2 verloren.
Aber die sind ja auch seit 4 Jahren gleich, die Ergebnisse. Also, ne, das jetzt
im Großen und Ganzen leider auch.
Ja, ja, also da waren ja die 34 Punkte der Ausreißer nach unten und der Rest waren, was ist, 2x45 und 1x43. Also, und 13. Plätze und ein 14. Also selbst das ist ja nicht so reizvoll.
Man ist der neue FC Augsburg. Man muss es sagen, wie es ist. Und der alte FC Augsburg ist nicht der aktuelle FC Augsburg. Und ich meine, da kann man ja auch mal hingucken, wie versucht gerade der FC Augsburg, sich aus seiner grauen Mausigkeit zu befreien. Und das tun einige sehr machtbesitzende Menschen im Verein. Also gerade Michael Ströll ist da einfach sehr, sehr aktiv. Und man ist jetzt schon bei Versuch Nummer 2. Also Versuch Nummer 1 war mit Jurendic als Sportdirektor und Matthias Torup als Trainer jemanden zu holen, der Champions League Erfahrung hat, der einen klaren Plan hat, der aber auch, das hat sich dann rausgestellt, sehr, sehr gut nach Augsburg gepasst hat, sehr, sehr beliebt war und mit Jurendic jemanden zu holen, der eben Talente finden soll, der junge Spieler nach Augsburg bringen soll, der eben auch durch seine Kontakte auch gerade im Jugendfußball und nach Österreich und Süddeutschland und so weiter da ganz gut darin sein soll, eben junge Spieler zu finden. Versuch Nummer 1 lief nicht so, denn die graue Maus, sie blieb die graue Maus. Augsburg zu gucken war trotzdem einfach fürchterlich. Jes Torup ist daran verzweifelt. Und dann haben sie jetzt einmal die Tafel nochmal leer gewischt im Sommer und haben gesagt, okay, alles klar, neuer Sportdirektor und wir holen uns den einen Trainer, der jetzt gerade hier richtig Karums macht. Ob das jetzt gut geht, wissen wir gerade auch noch nicht. Aber das ist ja schon interessant zu sehen, wie andere Vereine in einer ähnlichen Situation agieren, ohne dass ich sagen will, ein Weg ist besser als der andere. Aber immerhin geht der FC Augsburg seinen Weg konsequent, würde ich sagen. Erkennst du da denn Dinge, wo du sagst, das würde ich mir eigentlich für die Borussia auch wünschen? Vielleicht auch aus Eigennutz, weil du täglich drüber berichten darfst.
Ja, ich würde mir schon so dieses befreiende Moment wünschen, dass einfach, all das aufbricht, was wir jetzt seit fast einer Stunde besprechen. Und es darf in meinen Augen auch mal etwas risikoreicher sein, weil ich mir denke, ja, irgendwie, also wenn ich jetzt die Risikoabwägung mache, habe ich den Eindruck, dass der jetzige Weg genauso schnell oder wahrscheinlich in die zweite Liga führt. Also kann man jetzt auch mal vielleicht ein bisschen Risiko gehen und sagen, vielleicht bringt es das. Allein, weil man es all die Jahre jetzt anders gemacht hat. Ich finde, man hat das ja auch schon mal gemacht. Man hat 2 Jahre in Folge sich vom Trainer getrennt, plus einmal unfreiwillig von Marco Rose. Deshalb durfte Gerardo Seoane in ein zweites Jahr gehen. Gerardo Seoane hätte doch, wenn es vorher 3 Trainer gegeben hätte, die jeweils 3 Jahre da waren, hätte er doch nach 34 Punkten im ersten Jahr keine neue Chance bekommen. Da hat man ja so aus Prinzip gesagt, wir haben es jetzt anders gemacht, jetzt machen wir es mal so, gucken, was passiert. So, und genau so könnte man ja auch agieren und argumentieren, was jetzt die sportliche Vision und die Strategie des Vereins angeht. Also, und es ist ja auch Potenzial da. Ich meine, ich fand ja zum Beispiel dieses Jubiläumswochenende war ja sehr gelungen. So, da hat man dick aufgetragen, da hat man mal wirklich im wahrsten Sinne Feuerwerk in die Luft geschossen. Das war natürlich ein Feiern der Vergangenheit. Also, ne, das war ja irgendwie auch so ein Konservieren der Erinnerung und das wahrscheinlich letzte Mal, dass all diese Legenden dann auch sowas zusammen begehen. Aber da hat der Verein ja gezeigt, dass er das auch kann, so, und dass er sich auch mal was trauen kann in dem Sinne. Nur es war eben, also hatte nichts mit dem Sportlichen zu tun und war eben, ohne dass das schlimm ist, weil diese Vergangenheit nun mal auch sehr, sehr groß ist, war eben rückwärtsgewandt, so. Aber ich würde mir wirklich auch diesen Mut, was zu riskieren, ohne dass das jetzt finanzielles Risiko per se sein muss. Also, was wirklich dann, weiß ich, zukunftsgefährdend ist für den Verein. Aber einfach etwas mehr ins Risiko zu gehen, mutiger zu sein und einfach mehr von außen an sich ranzulassen und reinzulassen in den Verein. Mhm.
Und das bringt mich zum allerletzten Thema, nämlich die Trainerposition. Denn manchmal kamen solche Impulse auch schon über Trainer, die man entweder gut gescoutet hatte oder man hatte das Glück, den richtigen Trainer zur richtigen Zeit zu haben. Grüße nach Leverkusen, muss man da sagen. Das Trainerscouting in der Bundesliga ist nicht so das Beste. Da muss man nicht weit in die Branche reinhören, um das zu hören. Und auch Borussia Mönchengladbach hat sich da jetzt nicht besonders hervorgetan. Das zeigt ja allein die Bilanz und die Amtszeiten der vergangenen Trainer. Wie optimistisch bist du denn, dass Eugen Polanski eine gute Dauerlösung sein könnte?
Ja, also ich glaube, er wird jetzt am Anfang sehr über nicht nur fußballerische Themen kommen, sondern über irgendwie eine positive Energie und einfach darauf hoffen, dass, also auch eine Klarheit und Einfachheit wahrscheinlich, sei es mit dem Ball, gegen den Ball. Also er hat ja auch jetzt ja nicht die Prokura, dass die nächsten 1, 2, 3 Jahre zu machen, sondern erstmal, also man weiß nicht wie lange, so, also es gibt ja auch gar nicht die Ansage, dass das jetzt, also mehr als ein Spiel, das ist die einzige konkrete Ansage, also nicht nur Leverkusen, aber ansonsten eben nicht. Deswegen hat er ja auch eigentlich erstmal gar keine anderen Möglichkeiten. Ich finde, auch wenn es natürlich jetzt wieder so für einige typisch Borussia ist, dass ein Ex-Spieler, sogar ein Eigengewächs aus der eigenen Jugend, der jetzt auch noch ein Trainer-Eigengewächs ist, der aber immerhin ja diese externen Impulse bekommen hat, indem er unter Tuchel und unter Nagelsmann zum Beispiel gespielt hat. Aber er verkörpert jetzt, ohne dass wir da jetzt irgendwie, ne, aufs äußere Erscheinungsbild angehen, aber er verkörpert schon ein bisschen was anderes, so, was jetzt, glaube ich, nicht jeder draußen mit Borussia Mönchengladbach verbindet. Also Eugen Polanski ist jetzt da schon eher Typ Aggressive Leader, klare Ansprache und irgendwie unverblümte Rhetorik. Ich bin gespannt, wie er das jetzt macht, wenn er einfach auf der größeren Bühne auch unterwegs ist und nicht als U23-Trainer in der Regionalliga. Aber was so das Gesamtprofil angeht, finde ich, ist das schon mal, geht's in die richtige Richtung. Plus, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, was sind die Chancen für Borussia aus diesem Morast rauszukommen? Er kennt ja diesen ganzen Jugendbereich, er kennt all die Spieler, um die es jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Jahren geht, die dann vielleicht irgendwann mal den Durchbruch schaffen, weil er einfach in diesem Bereich schon sehr lange arbeitet. Er kennt, glaube ich, auch sehr gut, das muss man auch sagen, das ist in dem Fall dann ein Vorteil, er kennt auch sehr gut wahrscheinlich das, was im Argen liegt intern. Mhm. Er muss das jetzt nicht rausfinden und desillusioniert werden, sondern er kennt Strukturen und so weiter. Ist die Frage natürlich, was er dann da alleine aufbrechen kann. Aber das sind fürs Erste in meinen Augen jetzt schon mal ganz gute Voraussetzungen, auch vor dem Hintergrund, dass man sich ja jetzt dieses Einsnest gelegt hat, indem man nach 3 Spieltagen den Trainer entlässt. Also da hätte es, weil man es dann intern erstmal lösen muss, es weitaus schlechter laufen können. Und man muss ja sagen, ich meine, Eugen Polanski wartet jetzt seit gut 2 Jahren eigentlich auf diese Chance. Sie war jetzt schon etliche Male da. Er stand fast buchstäblich bereit, um einzuspringen. Und jetzt ist nun mal dieser Moment gekommen. Also er konnte sich jetzt auch schon innerlich eine Weile darauf vorbereiten.
So ein bisschen ist das die Merlin-Polzin-Situation, die wir letztes Jahr beim HSV hatten. Jemand übernimmt interimsweise erstmal bis auf Weiteres, dann bis Weihnachten. Und währenddessen sondiert man den Markt. Exakt so ist es ja jetzt gerade auch beim HSV. Da hat man so manche Bullet gedodged, wie der Amerikaner sagen würde. Also da gab es ja schon sehr konkrete Hinweise auf gewisse Trainer, die gerne kommen hätten wollen. Aber am Ende ist man bei Polzin geblieben und es ging ja im HSV-Sinne, zumindest für ein Jahr, jetzt erstmal gut. Wie findest du dieses Vorgehen, dass man jetzt eben sagt, na, bis auf Weiteres ist er Trainer, wir sondieren nebenher den Markt und das weiß Eugen Polanski aber auch. Ist das die einzige Wahl, die man eigentlich hat als Verein in der Situation?
Ich finde schon, weil wenn ich mir jetzt so die Kandidatenliste anschaue, jetzt also nicht die offizielle des Vereins, sondern die, die man erstellen kann, indem man mal so schaut, wer überhaupt zu haben ist, weil wir jetzt einfach davon ausgehen, man müsste jetzt nicht bei Alexander Blessin bei St. Pauli anrufen und sagen, magst du kommen, und dann würde das klappen. Also da gehen wir davon aus, dass das nicht möglich ist. Und ich weiß nicht, wie du das siehst und ob du dir angeschaut hast, wer so da ist. Da sehe ich jetzt wenige Kandidaten, bei denen ich sagen würde, jo, da müsste man das jetzt sofort forcieren und diese Chance muss man ergreifen. Ich sehe spannende Kandidaten, wie das natürlich ein Danny Röhl jetzt auch schon öfter immer rumschwirrte, wobei ich dann halt sagen muss, wahrscheinlich, also wäre es jetzt schwer zu verargumentieren, nicht erstmal Polanski die Chance zu geben als Trainereigengewächs des Vereins, das, also ne, wenn wir diese Risikoabwägung machen. Und was so etablierte Kandidaten angeht, weiß ich jetzt auch nicht, bei wem man da sofort zuschlagen müsste und sagen, ja, das machen wir jetzt und Eugen Polanski macht wirklich nur ein Spiel und nächste Woche ist jemand anders da. Ich weiß nicht, wie du diesen Markt wahrnimmst. Deswegen finde ich das jetzt schon unter allen Umständen, die man sich auch sehr selbst eingebrockt hat, hat man das Glück, das jetzt so machen zu können erstmal.
Ich glaube, und ich weiß aber, dass das jetzt sich sehr, sehr einfach spricht hier aus meinem Büro in München heraus. Ich glaube, dass man schon ganz viel des schlechten Gefühls bei der Borussia auch mit der Entlassung von Seoane abräumen hätte können, wenn man gesagt hätte, wir wussten immer, wir haben hier eine Top-Alternative in der Hinterhand. Eugen hat sich durch mehrjährige gute Leistungen mehr als verdient. Das ist jetzt unser Trainer. Auf den setzen wir. Und den Trainermarkt sondieren, das solltest du eigentlich nämlich sowieso die ganze Zeit im Hintergrund. Nicht so, dass es in irgendwelchen Medien landet und du musst auch nicht konkrete Gespräche führen, während du noch aktuell gar nicht vorhast, deinen Trainer zu entlassen. Aber generell solltest du sowieso da ein extrem gutes Netzwerk haben, in Kontakt sein mit vielen möglichen Kandidaten. Und das müssen die so oder so machen. Das sollen die nicht nur machen, wenn sie gerade einen Trainer entlassen haben. Das wäre eigentlich, hätte ich das auch kommunikativ besser gefunden. Ich glaube, das hätte auch mehr Menschen ein besseres Gefühl gegeben mit dieser Seoane-Entscheidung, die man ja, wir haben es ja vorhin rausgearbeitet, verargumentieren kann. Aber wenn du gesagt hättest, das mit Gerardo, wir haben ihm jetzt noch ein paar Spiele gegeben, leider hat es nicht funktioniert, wir danken ihm für alles, was er getan hat. Das Gute ist, wir haben hier jemanden, der hat Identifikation, der kennt den Verein, der kennt die jungen Spieler und da vertrauen wir jetzt drauf. Ich verstehe nicht, warum das jetzt schon wieder so eine graue Sache sein muss, dass man sagt, ja jetzt erstmal bis auf Weiteres, ein Spiel kriegt er. Warum jetzt mal mutig sein und sagen, komm, der Eugen, der macht das jetzt. Und wenn man den dann im Winter entlassen muss oder wieder zurückstufen muss, weil es nicht geklappt hat, dann ist es ja nicht so, dass dann jemand sagt, oh, habt aber einen riesen Fehler gemacht, sondern alle bei Borussia, die sich irgendwie mit dem Verein beschäftigen, reden, also seit 4 Jahren höre ich im Rasenfunk den Namen Eugen Polanski von irgendwelchen Borussia-Fans im Forum. Also alle wollen doch, dass er es jetzt mal probieren darf. Ja, dann lass ihn doch probieren und du musst sowieso, wenn du deinen Job ordentlich machst, als Sportdirektor oder als sportlicher Geschäftsführer, nebenher ein Netzwerk dir aufbauen, was mögliche Trainerkandidaten angeht. So hätte ich es gemacht.
Ja, das ein bisschen, was gestern auch markant, dass Roland Wirkus ihn den Jungen genannt hat. Also so, der Junge hat dies, hat das. Das ist, wie man bei uns im Niederrhein sagt, ist nicht böse gemeint. Aber ja, das kannst du natürlich eigentlich auch nicht machen bei einem 39-Jährigen, der jetzt dein Cheftrainer sein soll.
Ja, Kommunikation, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber Yannick, dann wird diese Sendung hier 3 Stunden lang, glaube ich, wenn wir noch über Kommunikation und Marketing und so weiter sprechen. Ich danke dir sehr, sehr herzlich. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht bei der Borussia. Aber ich glaube, das hat den Hörerinnen und Hörern geholfen, das Große und Ganze wieder ganz gut einordnen zu können. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Danke dir für deine Zeit.
Sehr gerne.
Das war mein Gespräch mit Yannick Sorgatz. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge unter mitmachen.rasenfunk.de findet ihr unser Forum. Freue ich mich sehr, wenn ihr euch da engagiert. Ich freue mich auch darüber, wenn ihr diese Folge weiterverteilt bei Gladbach-Fans eurer Wahl oder auch gern anderen Fußballinteressierten. Bewertet sie auch sehr gerne im Podcatcher eurer Wahl. Und dann möchte ich nochmal darauf hinweisen, alles hier im Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wie schaffen wir das? Nur durch euch da draußen. Ihr seid die Einzigen, die uns Geld zukommen lassen und so soll es auch bleiben. Nach dem Value-for-Value-Prinzip, also überlegt euch einfach, welchen finanziellen Wert hat so eine Sendung für euch und seid ihr in der Lage, diesen Betrag dann zu stemmen? Ist das sowas wie ein kleiner Kaffee oder ist es wie ein Kinobesuch? Und wenn ihr uns das dann zukommen lasst, sehr gerne per Überweisung, dann freuen wir uns sehr und wir verteilen das ja auch weiter. Die Gäste bekommen ein kleines Honorar und ja, ihr seht ja den Output vom Rasenfunk, da fließt das Geld letztlich rein. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Habibi Blocksberg, bei Mattis das mürrische Mammut und bei Aristides. Sie alle sind auf rasenfunk.de gegangen, haben dort auf den Unterstützen-Button geklickt. Da findet ihr alle Informationen, wie man uns Geld zukommen kann, über PayPal, über Kreditkarte, über Google, Apple Pay. Also da ist wirklich einfach alles möglich. Und sie haben sich dort auch als Supporter registriert und dementsprechend konnte ich ihnen jetzt hier nach dem Zufallsprinzip danken. In diesem Sinne, danke für eure Unterstützung soweit. Danke, dass ihr diese Folge hier gehört und vielleicht auch schon weiterempfohlen habt. Folgt auch sehr gerne allen anderen Formaten im Rasenfunk. Bleibt uns gewogen, bleibt oder werdet gesund und dann hören wir uns hoffentlich sehr bald hier wieder, denn in dieser Woche, da ballern wir die Folgen nur so raus. Bundesliga der Frauen, Bundesliga der Männer. Es wird auch die Ligatour zum europäischen Männerfußball geben. Also, da ist noch einiges zu hören. In diesem Sinne, bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Rasenfunk unterstützen, ihr Knauser.